Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die das erste Joint Practice hinter sich gebracht hat, jetzt wieder für sich alleine trainiert, nicht sich selber tritt. Vielleicht auch das weiß man nicht. Und ja, am Freitag, also in der Nacht für uns von Freitag auf Samstag, ist auch schon das erste Preseason-Game. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze ja nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo.
Ja, was erwartet euch in dieser Folge? Wir reden einmal kurz über die News. Da gibt es im Grunde nur eine und die ist überraschend, sagen wir es mal so. Zumindest so das grundsätzlich, was dort passiert ist. Und dann geht es ein bisschen über das Joint Practice mit den Commanders, was am Mittwoch stattgefunden hat. Und danach sprechen wir so ein bisschen über unsere Erwartungen in der Preseason. Also, was könnt ihr erwarten vielmehr? Und das war's dann auch schon. Also, es wird nicht die längste Folge des Dolphins Drives. Das würde ich an dieser Stelle schon mal versprechen. Und ihr werdet ja schon sehen, ob ich mein Versprechen halten konnte. So, wir starten mit der News, weil die Dolphins haben einen Trade gemacht und einen Trade für einen O-Liner. Und zwar für Caden Wallace. 26 Jahre jung ist der Mann und er hat bei den New England Patriots gespielt. Er war schon eigentlich halb entlassen worden, aber dann haben die Dolphins gesagt, so, nee, gib den mal her. Und zwar ist der vollständige Trade, dass die Dolphins Caden Wallace und einen 2029er Siebtrunden-Pick bekommen und die New England Patriots einen 2028er Sechstrunden-Pick. Also im Prinzip wieder so ein Trade-Change, zwar jetzt zwischen den Jahren, aber dadurch, dass 2028 und 2029 ist, das zeigt euch eigentlich schon, worüber wir sprechen. Caden Wallace ist 2024 gedraftet worden, und zwar in der dritten Runde an Pick 68 overall und hat in seiner Karriere Right Tackle gespielt. Also in seiner College-Karriere zumindest. Und in der NFL hat er vieles gespielt bei den New England Patriots. Er hat also Right Guard gespielt, er hat eine Left Tackle, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall hat er nicht ein Snap meines Wissens nach auf Right Tackle gespielt. Insgesamt hat er 10 Spiele gemacht, 2 hat er gestartet. Und in seiner letzten Saison bei den Penn State Nittany Lions hat er in den 13 Spielen nur einen Sack erlaubt. Ja, Micho, was machen wir aus so einem Trade? Erstmal innerhalb der Division, das ist sicherlich etwas sehr Überraschendes.
Ja, dass er nicht aus Green Bay kommt, meinst du? Nein, das ist gar nicht mal despektierlich gemeint. Ich meine, beide sind relativ neu in ihren Positionen. Sie sind außerhalb ihrer eigentlichen Franchise, wo sie Erfahrung haben. Und sie brauchen jetzt Spieler, auf die sie sich kurzfristig, wo sie kurzfristig sich irgendwo verlassen können, haben keine Zeit, groß was zu evaluieren. Und deswegen ist es eigentlich nur natürlich, dass man erstmal nach den Spielern guckt, die man kennt, wo man weiß, was man an denen hat, ohne jetzt irgendwie einen blauen Fischen zu mischen. Deswegen ist es auch okay, sich gerade was so Backups und sowas angeht, oder vor allen Dingen so tiefe Backups, da zu holen, wo man sich auskennt. Das ist bei den beiden nun mal Green Bay. New England jetzt nicht unbedingt. Allerdings, es ist ja nun so, dass nicht die komplette Organisation umgekrempelt ist. Und deswegen muss man ganz klar sagen, es gibt mit Sicherheit Leute, die gesagt haben, hey, wir haben uns lange genug damit beschäftigt. Hier John Eric Sullivan, den kennen wir, den haben wir beobachtet. Der ist bei uns in der Division gewesen. Der ist das, was du brauchst. Das könnte es sein.
Ja, also er hat tatsächlich Left Tackle gespielt zwischenzeitlich und Right Guard. Also er hat nicht Right Tackle gespielt. Ich denke, es ist auf jeden Fall für Dolphins eine Investition in die Tiefe. Und auch das ist gut so, weil wenn ich mir jetzt überlege, Austin Jackson, wenn er jetzt doch wieder rumlaboriert, also es war ja tatsächlich nur ein Soft-Tissue-Thema bei ihm jetzt, warum er bei den Trainings ausgesetzt hatte. Und dementsprechend hat man da aber Tiefe. Und warum nicht den Spieler, der Right Tackle im College gespielt hat, zur Not auch mal auf Right Tackle setzen, wenn dort ein Problem auftaucht? Und je nachdem, ob man sagt, dass Caden Proctor Right Tackle spielen sollte oder nicht, hat man da zumindest jetzt etwas mehr Flexibilität. Aber auch da die Wahrscheinlichkeit, dass Wallace jetzt ein krasser Starter wird, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich finde den Move aber jetzt alles andere als verkehrt. Also das ist wieder ein Low-Value-Trade, wo du nochmal versuchst. Das ist ein ehemaliger Third-Round-Pick, knapp vor am Anfang der dritten Runde gepickt, also fast sogar ein Second-Round-Pick. Das ist schon gut so. Also da würde ich jetzt nichts drauf kommen lassen. Da kann nur was Gutes draus kommen. Er hat am gleichen Tag Geburtstag wie mein Bruder. Ja, also ja. Zukünftiger All-Pro.
Also ich erwarte jetzt auch nicht so viel davon. Es ist gut, eine Alternative zu haben. Es ist gut, ja, jemanden in der Hinterhand zu haben. Und es war ja auch vermessen zu bedenken, dass alles, was man irgendwie holt, alles irgendwie einspringt. Dann ist ja auch ein Spieler, ich habe den Namen schon wieder vergessen, längerfristig verletzt. Ich habe den Namen vergessen. Egal, es ist auch nicht so schlimm, aber man kann ja nicht erwarten, dass jeder Spieler, den man im Draft und jetzt mal eben so geholt hat mit Future Contracts oder sonst irgendwas, komplett einschlägt. Von daher ist es schon okay, sich da ein Backup zu holen. Die Frage ist halt, und das wissen wir noch nicht, wofür er wirklich eingeplant ist. Ich glaube, das würden jetzt so ein bisschen die Preseason-Spieler auch zeigen können. Ist der tatsächlich als erster Backup eingeplant? Oder ist er vielleicht sogar als Starter eingeplant? Denn mir ist eine Sache halt so ein bisschen zu Ohren gekommen, dass Heffley so unbedingt gerade die jungen Spieler in unserer O-Line halt so gelobt hat. Und Austin Jackson so gelobt hat über den Klee und so weiter. Und das machst du eigentlich nur, wenn du die schützen willst, in meinen Augen zu dem Zeitpunkt. Weil über Patrick Paul hat er in der Beziehung noch gar nicht geredet. Über Aaron Brewer hat er in der Beziehung noch gar nicht geredet. Und das heißt, die anderen brauchen so ein bisschen Streicheleinheiten, vielleicht auch gerade in der Öffentlichkeit schützend davorgestellt oder sowas. Ist jetzt natürlich alles Interpretationssache, aber wir müssen das erste Preseason-Spiel abwarten und ich glaube, dann können wir mehr dazu sagen, auch halt eben, was wir von unserer neuen O-Line zu erwarten haben, weil die macht mir so ein bisschen Sorgen.
Nein. Ja, und damit bist du tatsächlich auch nicht alleine. Wenn man sich die, je nachdem, wen man jetzt fragt, zu dem Joint Practice, also das Practice war relativ lang tatsächlich, es ging auch heiß her, also es war doch intensiver, als wir es letzte Woche tatsächlich angekündigt haben. Also es hatte mich so ein bisschen überrascht, aber das tut nichts zur Sache. Es gab keine Prügeleinheiten, wie bei anderen Joint Practices, wo es alle 5 Minuten dann irgendwie eine kleine Traube gab, wo man sich dann auf die Mütze geben wollte. Das ist nicht passiert, also das spricht auch schon mal, das hatten wir letzte Woche ja auch, das spricht auch zumindest schon mal für eine gewisse Art von Disziplin, die da auch herrscht. Und wenn man sich die Commanders-Sachen anguckt, dann, also ob die Dolphins überhaupt ein NFL-Team sind, also so schlimm war es dann nicht, aber die Dolphins wurden wohl am Ring durch die Manege gezogen und so weiter und so fort. Wenn man sich die Dolphins-Sachen anguckt, dann heißt es ja, die Dolphins waren das schwächere Team. Gut, wir sprechen aber auch über die Commanders, die eigentlich ganz andere Ambitionen haben als wir. Und ob sie dann so gut sind, das lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn man sich das anguckt und anhört, dann gab es halt die One-on-Ones. Das war so, mal so, mal so. Bei den Dolphins ist halt aufgefallen, dass die Secondary nicht so gut war. Da muss man aber auch sagen, Chris Johnson hat nicht mittrainiert, Dante Trader hat nicht mittrainiert. Und den dritten im Bunde, der nicht mittrainiert hat, den habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht im Kopf. Aber wenn dir quasi 2 Spieler, Starter schon fehlen, und dann, das war, glaube ich, ein dritter Starter. Ich hab den Namen jetzt nicht im Kopf. Aber das ist, dann kann man das auch, muss man das auch anders bewerten. Das zum einen. Eine andere Sache, die ich sehr interessant gefunden habe, und Micho, da kannst du gleich vielleicht auch was zu sagen, ist, die Commanders haben uns viele verschiedene Looks gegeben in der Defense. Das hat in den Team-Periods tatsächlich auch der O-Line manchmal so ein bisschen zu schaffen gemacht, ne, weil junge, neue O-Line und auch die ersten Raps bei den One-on-Ones, der jeweils erste Rap von Savinea und auch von Proctor waren wohl nicht so gut. Dafür hat Proctor sich aber extrem gut gefangen wohl Das sah danach solide aus. Aber kommen wir zurück zu den verschiedenen Looks. Jeff Halfley auf der anderen Seite hat gesagt, nö, wir spielen Base Defense und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und hat halt nicht verschiedene oder x verschiedene Stunts oder irgendwas versucht zu zeigen oder einzuüben oder wie man das beschreiben möchte in den Team Periods im Practice. Was machst du da draus aus so einer Info? Das liest man tatsächlich auch relativ häufig, den Kommentar, den er gegeben hat.
Ja, du willst halt auch nicht vorab dein ganzes Pulver verschießen. Und gerade bei so einer neu zusammengestellten Defense, auch mit neuen Coaches und so weiter, müssen sich die ganzen Abläufe erstmal fangen. Und egal, was du erzählst, egal, was du für tolle Looks und Plays und so weiter machst, das alles kommt aus einer Base-Defense immer heraus. Das ist ja immer die Grundlage, die du dann erstmal veränderst. Und du musst erstmal deine Mitspieler und dein System in der Base-Defense verstehen, bevor du weitergehen kannst. Von daher finde ich das vollkommen okay. Außerdem willst du halt, wie gesagt, nicht alles verraten, was mit der Base-Defense und so weiter ist. Also ich glaube, dass viele das machen, da viele dementsprechend, Dinge erzählen. Da gebe ich sowieso nicht so viel drauf, was da wirklich erzählt wird. Aber letztendlich glaube ich, dass das so gut wie jedes Team so macht. Und wenn du halt was Einzelnes machst, dann ist es so, weil du es im Training vorher schon mal gezielt geübt hast, weil das ist ja das, was du später dann umsetzen willst. Also ich weiß nicht, ob viele sich vorstellen können, wie so ein Training eigentlich abläuft. Das ist ja 90% sind ja tatsächlich Walkthroughs. Die üben jedes Play 2-3 Mal in realer Geschwindigkeit und ansonsten ist es aber ein Durchgehen und die Leute müssen zu Hause lernen. Also von daher, ich finde es nicht verkehrt, in der Base Defense die ganze Zeit zu spielen. Sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, siehst du das anders, Rico?
Nee, weil ich fand auch den Kommentar von Halfley total interessant, weil er meinte, wir können jetzt natürlich hier auch einen Scheme, einen Blitz-Scheme und so weiter und so fort. Und dann kommt halt einer frei um die Ecke, also auf free of the edge, und hat im Prinzip einen Sack. Aber was bringt uns das für unsere Evaluation? Dass wir einen guten Blitz geschemt haben, das sagt uns ja nichts direkt über die Qualität des Spielers aus. Wenn wir Blitze scheme, die sollten ja funktionieren. Natürlich, es funktioniert nicht immer, na? Auch seltener, weil wie viele Blitze gibt es und wie viele landen wirklich in einem Sack? Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber er versucht tatsächlich einfach mal die Spieler zu evaluieren und das halte ich für absolut richtig. Und die andere Sache, du hast das schon auch so ein bisschen mit angedeutet, die Dolphins sind das jüngste Team der NFL. Während die Commanders das älteste Team der NFL sind, das sagt jetzt nicht direkt irgendwas über Qualität aus, aber es zeigt auch, wo die verschiedenen Roster in ihrer Situation gerade einfach sind. Die Dolphins waren letztes Jahr eines der ältesten Teams der NFL. Zeigt auch, wie schnell man das drehen kann. Aber es ist wirklich, ich finde, eine positive Sache, dass wir da so reingehen. Und eine grundsätzliche Sache vielleicht zu den Joint Practice und auch für die kommenden Wochen schon mal. Das war jetzt das erste Mal, dass sie so zusammengespielt haben. Na, wir haben viele neue Spieler, gerade, also gut, die Defensive Front nicht so und aber ansonsten, die O-Line ist neu zusammengebaut, Wide Receiver, da kommen wir gleich noch zu, sind komplett neu, wenn man das so nehmen möchte. Und da ist halt einfach, da braucht es Training, gerade bei jungen Spielern. Und deswegen hat mich das auch nicht gewundert, dass die Dolphins deutlich schlechter sind, weil wir sind auch auf dem Papier eines der Teams, was das geringste Over-Under bei Siegen hat für die Saison. Micho.
Ja, da muss ich noch eine Sache zu sagen und die muss ich natürlich vor der Saison sagen. Ich werde mir dafür jetzt wieder jede Menge Hate abholen.
Zu Recht.
Ja, genau. Du weißt natürlich nicht, worum es geht, aber du sagst immer zu Recht. War doch klar. Nein. Ich habe letztes Jahr eine Basic Drive-Folge gemacht zu dem Thema, was Pre-Snap so beim Quarterback passiert. Und innerhalb der ersten Sekunden Post-Snap und so weiter, was so ein Quarterback tun muss, um Plays zu erkennen. Und das ist halt relativ viel. So. Und genauso sieht das gerade für einen jungen NFL-Spieler aus, wenn er frisch vom Draft, frisch vom College in die NFL kommt. Der muss unheimlich viel innerhalb kürzester Zeit auf dem Feld erkennen und sehen und so weiter. Und jetzt kommt das. Die zentrale Person, die das erleichtert, die da O-Liner an die Hand nimmt, die dem Quarterback an die Hand nimmt, die Quarterback Arbeit abnimmt, die dem Quarterback Zeit gibt, das Pre-Snap zu erkennen, weil er halt eben die Informationen und seine Line schnell weitergeben kann und so weiter. Das ist halt eben der Center. Weil, nochmal, ich bin gar nicht der Aaron Brewer-Fan. Er wird von vielen so als Top-Center und sowas gehandelt. Da geht es aber vor allen Dingen um das Thema Pass-Protection und Run-Blocking. Weil er da wirklich gute Werte hatte. Das muss man auch neidlos anerkennen. Alles gut. Aber ich glaube, dass in unserer jetzigen Situation viel, viel wichtiger ist, wie du halt eben da jetzt die Line und die jungen Spieler an die Hand nehmen kannst, dirigieren kannst und den Quarterback unter die Arme greifen kannst. So, und wenn du vorhin über die D-Line, über die Base-Defense geredet hast, ist es für mich allerdings so, umgekehrt, wenn du das Offense-System spielst und da auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Vanilla spielen musst oder Vanilla trainieren musst, dann hängt das zwar auch mit den Coaches und mit dem Quarterback und den Spielern zusammen, aber ganz extrem für mich Aaron Brewer. Aaron Brewer ist für mich auch gerade in der jetzigen Situation schon, aber auch wenn es losgeht in den ersten Spielen, der wichtigste Mann neben Malik Willis auf dem Platz. Und zwar eben nicht wegen der Protection, nicht wegen seiner Blocking-Fähigkeiten, sondern wegen dem, was ich gerade eben gesagt habe. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das im Laufe ändert, weil die O-Line macht mir auch deswegen Sorgen, weil das scheint im Moment noch nicht so zu funktionieren. Da ist viel Interpretation bei, das weiß ich. Und da ist auch eine Menge Brewer Disrespect und Disbelief von meiner Seite aus bei, auch das weiß ich. Da bin ich ja, werde ich ja auch gerne mal eines Besseren korrigiert, weil der nun mal nicht umsonst Pro-Bowler ist und so weiter. Ja, alles gut. Und er wird von vielen als Top-Center gehandelt. Aber mir fehlt da etwas. Und gerade wenn es um solche Aussagen geht, das muss ich später in der Wahrheit, in der Realität beweisen. Und da müssen wir alle mal drauf hingucken. Weil wie gesagt, wenn es stimmt, dass die O-Line noch nicht klickt, gebe ich Brewer dafür eine kräftige Mitschuld.
Ja, also das tatsächlich. Da habe ich jetzt zumindest wenig zu gelesen, wie es im, weil es halt auch nicht extrem hart wurde. Also wir sind nicht komplett live gegangen. Also die Full, also quasi nicht Full Tackling in der Team Period. Ja, und das Run Blocking sah tatsächlich soweit okay aus. Und die Line der Kommeln, das ist natürlich eine der besseren. Das dazu. Und wenn wir über die Receiver sprechen, Caleb Douglas tatsächlich in den letzten Wochen macht immer mehr auf sich aufmerksam. Er hat Contested Catches gehabt, er hat auch über die Mitte des Felds gut gearbeitet und hat auch hier, also in der Team-Period am Ende machst du so Two-Minute-Drills, also zumindest jetzt bei dem Joint Practice. Und da hatte er tatsächlich einen Touchdown-Catch, der wurde nachher, man weiß nicht, warum es da eine Flag gab. Das steht nicht, das hat auch keiner, also ich habe nichts gefunden, was da war. Und aber auf jeden Fall war das ein sehr, sehr guter Catch. Wenn wir uns Malik Willis angucken, hat halt viel mit seinen Beinen gemacht. Also da hat man wirklich gesehen, das ist was komplett anderes als das, was wir vorher hatten. Er muss halt noch ein bisschen ruhiger in der Pocket werden. Aber das werden wir auch sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Das hängt dann auch mit der O-Line zusammen. Aber da würde ich jetzt auch aufgrund des Eindringens noch nicht zu viel reininterpretieren. Da kommen wir in ein, zwei Wochen, haben wir da wahrscheinlich einen besseren Stand. Eine Sache, die ich dann noch sagen möchte, weil wir letzte Woche über ihn gesprochen haben. Wir haben ja gehört, dass Chubb Robinson so ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat, einfach mehr Muskelmasse. Und das hat man jetzt wohl auch gesehen. Also Chubb Robinson, Laremy Tunsil ist ja leider verletzt. Also das dazu vielleicht noch. Tunsil hat sich den Trizeps, glaube ich, gerissen oder so und fällt den Großteil der Saison aus.
Trizeps, Bizeps.
Aber den Bizeps. Ja, also einen der Muskeln hat sich auf jeden Fall gerissen und er fällt den Großteil der Saison aus. Wäre natürlich cool gewesen, Chubb Robinson gegen Tunsil zu haben, aber Chubb Robinson hat zumindest das, was er in den ersten Wochen im Training gezeigt hat, bestätigt. Und das macht mich erstmal froh. Und Kenneth Grant sah auch definitiv besser aus als in der letzten Saison, zumindest von dem, was man jetzt von den Beatwritern und so weiter lesen konnte, die sich mit den Miami Dolphins beschäftigen. Das finde ich zumindest durchaus positiv. Was war nicht so nice? Natürlich, die Secondary, das habe ich schon gesagt, und der dritte Name, der mir nicht eingefallen ist, ist Juju Brents. Das war einfach so und dementsprechend schwierig, hat sich das halt im Passing-Game gezeigt. Hat jetzt nicht so viel zu tun damit, dass die Dolphins in der Secondary so schlecht waren. Aber wenn die halt, also wir werden nicht gut sein in der Secondary, aber wenn die drei Starter im Prinzip fehlen, Juju Brents muss man sowieso gucken, der hat ja sowieso immer mit Verletzungen zu tun. Genau. Einer, der noch ein bisschen gerade an Momentum verliert, ist Malik Washington. Also Special Teams hat er wirklich stark gespielt, aber als Receiver hat er sich so ein bisschen von Amik Robinson, dem Cornerback, und auch von Mike Sanestrill ein bisschen den Rang ablaufen lassen. Und gerade in der in der Team-Period hat er sich nicht so durchsetzen können gegen Sanestrill, sondern so, dass es eben eine Interception geworden ist. Da hätte er aber durchaus die Route besser laufen können, ist das, was als Kommentar bei einigen dort stand. Ansonsten war das okay für da, wo wir sind. Was auch wieder ein bisschen mehr war, ist Quinn Ewers. Also der hat nicht die beste Saisonvorbereitung, da schauen wir mal. Im Bestfall wird es gar keine Rolle spielen, aber das sei zumindest der Vollständigkeit halber definitiv noch gesagt. Ansonsten hatte Michael Taffy, unser Safety, den wir gedraftet haben, nice Play in den letzten Sekunden des Trainings gegen Luke McCaffrey. Da hat er einen Pass deflected, dass er nicht zum Touchdown ging, sondern incomplete war. Das war sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen davon, dass so viele Beatwriter, gerade auf der Commander-Seite, oh mein Gott, die Dolphins, und das ist so schlecht, und wir haben die richtig gegrillt. Ja, gut, weiß ich nicht. Also erstmal wird die Suppe immer nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Und zweitens muss man auch auf das Smaller Picture schauen, auf die Nuancen, ob es wirklich so und überall und hast du nicht gesehen. Das kann nämlich ein Beatwriter gar nicht alleine sehen, weil das zur Vollständigkeit halber. Wie sind die Beatwriter organisiert? Oder wie ist das Training organisiert gewesen? Die haben vier Felder nebeneinander. Und die durften nicht zwischen den Feldern herlaufen, sondern nur außenrum. Das heißt, wenn irgendwas war auf der anderen Seite, entweder muss man sehr gute Augen haben oder man muss den ganzen Weg laufen und man kann nicht alles gleichzeitig beobachten, weil es auch keine Tribüne gibt, sondern alle Journalisten müssen halt immer da so drumrum laufen und auf der normalen Höhe gucken, was abgeht. Also deswegen muss man da schon ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil nicht alle alles gesehen haben können. Und auch dann ist die Frage, was haben sie überhaupt gesehen und wovon berichten sie? Da muss man bei den Sachen definitiv drauf aufpassen. Aber ich denke, das kann man festhalten, die Commanders sind das bessere Team gewesen und das mutmaßlich nicht zu knapp, aber auch das darf und sollte uns nicht überraschen. So würde ich das zumindest sagen. Oder überrascht dich das, Micho, dass die Commanders zum aktuellen Zeitpunkt das bessere Team sind?
Nee, aber ehrlich gesagt, wie oft sind Preseason-Sieger in der Saison tatsächlich was gerissen?
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja,
also wie viele gehen in der Preseason 3-0, früher 4-0? Und gehen und picken nachher Top 10. Also von daher, da gebe ich tatsächlich gar nicht so viel drauf. Und auf der anderen Seite muss man auch nochmal Folgendes überlegen. Wir reden jetzt auch so ein bisschen davon und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen und so weiter. Und da glaube ich auch dran. Ich glaube, wir werden unsere Siege holen. Ich glaube tatsächlich, dass wir halt eben nicht 0-0-17 gehen. Ich glaube auch, dass wir mehr als 2 Siege holen werden. Ja, aber trotzdem, sorry Leute, wenn wir 5 oder 6 Siege holen, dann ist das schon, das ist ja schon ein riesiger Outcome. Das muss man auch immer dazu sagen. Das ist nicht ein Übergangsjahr, was wir haben. Das ist ein komplettes Umbruchs- und Neuaufbaujahr. Da müssen wir auch mal wirklich den Blick aufs Ziel gerichtet lassen und dürfen nicht anfangen zu träumen. Und ja, wir sagen, boah, der eine Spieler macht sich gut und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, nochmal, ein Erfolg für uns ist es, wenn wir tatsächlich viele, da 4 oder 5 Spiele, vielleicht auch 6 Spiele gewinnen. Ja, das wäre ein richtig, richtiger großer Erfolg. Und von daher, also Bange machen gilt ja nicht. Und da können die Commanders Beat weiter schreiben, was sie wollen, wenn sie ihr Team jetzt unbedingt supporten müssen, weil sie merken, dass das Team wahrscheinlich doch nicht die Playoffs erreicht. Bitteschön, dann sollen sie das tun. Wir wissen, was wir an unserem Team haben und wie es die Saison aussieht.
Genau, also das muss man, also wir stehen bei Vegas aktuell bei 4,5 Over-Under-Siege. Also das sind schon die Erwartungshaltungen, mit der man in die Saison reingehen muss. Es geht um die Evaluation. Die Spieler, die man gedraftet hat, sollen sich entwickeln und das ist das Wichtigste in diesem Jahr. Und dann schaut man weiter. Micho, das war aber schon ein sehr guter Übergang. Die Dolphins spielen ja in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr in der Nacht das Preseason-Game. Allgemein vielleicht, das haben wir letzte Woche schon ein bisschen angeteased. Worauf schaust du in der Preseason? Ist dir wichtig, dass die Starter spielen? Sollten die Starter überhaupt spielen? Sollten sie gar nicht spielen? Worauf achtest du und was sind deine Takes
dazu? Also erstmal das Wichtigste ist, ich werde es mir nicht live angucken. Also wer weiß, vielleicht, wenn ich zufälligerweise wach bin, aber im Normalfall gucke ich es mir nicht live an. Das habe ich früher tatsächlich mal gemacht. Als ich total Football ausgehungert war, da habe ich mir jede Sekunde live angeguckt. Damals noch unter Adam Gase.
Nice.
Das mache ich tatsächlich, wenn ich wach bin, dann ja, dann schalte ich rein. Aber wenn ich nicht wach bin, dann gucke ich es mir am nächsten Tag halt re-live an. Und worauf gucke ich? Ich erwarte nicht, dass die Starter spielen. Ich erwarte auch nicht, dass sie tatsächlich auch dass ich da viel Erkenntnis von den Startern habe. Ich erwarte, dass ich vielleicht ein bisschen was sehe von den Spielern in den hinteren Reihen. Wer könnte da eventuell einen Blick wert sein? Wer hat eventuell noch eine Chance aufs Roster? Ich würde allerdings ein paar Rookies spielen lassen, einfach um sie Erfahrung sammeln zu lassen. Das ist das, worum es vor allen Dingen dann noch geht. Wobei wir auch da, man bedenke das, wo ich damals Preseason noch live gesehen habe, hatten wir einen Linebacker namens Raquan McMillan, der meiner Meinung nach immer noch in der NFL spielt, ich weiß es gar nicht. Raquan McMillan, der dann bei einem Special Teams Play sich direkt verletzt hat, wo dann alle sagten, oh, wie kann man den nur spielen lassen? Ja, sorry, das wird in der Preseason auch passieren, das Verletzungsrisiko ist immer da, deswegen spielen die Starter in der Regel auch nicht. Aber die Rookies, gerade die Rookies in den hinteren Reihen, brauchen die Spielpraxis und sollten sie auch so Nutzen bekommen. Und da werde ich dann vermehrt auch nochmal drauf achten, weil du hast ihn gerade eben erwähnt, so ein Michael Taffy oder sowas. Von dem hoffe ich schon, dass wir so bei den Mengen an Picks, die wir hatten, gerade auch in den hinteren Runden, so 3 Spieler habe ich so im Kopf, die ich so besonders gerne, wo ich mal besonders Augenmerk drauf hätte, dass die sich auch empfehlen können, Minimum fürs Roster, vielleicht sogar Richtung Starterrolle, und darauf werde ich in der Preseason achten.
Hervorragend, ja, das ist, denke ich, auch das, was so am meisten Beachtung findet, weil die Starter, ich denke, insgesamt maximal 5 Series werden wahrscheinlich die Starter, Großteil der Starter sehen, maximal. Und dann war es das auch schon.
Aber vielleicht, damit ich das schon, einen hast du schon erwähnt, nämlich Taffy, der Safety, auf den ich auf jeden Fall einen Blick such's dir selber aus, wenn ich ganz gut finde. Max Levelin, finde ich, und Mason Rieger, das sind die beiden Edge-Rookies. Ich denke, dass einer davon vielleicht sich durchsetzt, wenn wir Glück haben, beide. Aber das ist so einer, sind so die Spieler, auf die man achten könnte. Definitiv, auf die ich ein Auge habe. Und jetzt muss ich mal gucken. Kai Lewis, weil das ein ganz interessanter Spieler ist vom Hybrid-Faktor her, als was er dementsprechend spielt. Teilweise kann man ihn sogar im Slot erwarten, als Slot-Corner. Also da muss man echt mal gucken. Das ist so ein, ob unsere Coaches mit dem was anfangen können, weil das ist so ein Hybridspieler, den ich eigentlich absolut mag. Ja, und eben Michael Taffy, aber Coleman. Kevin Coleman Jr., der tatsächlich meiner Meinung nach eine gute Chance aufs Roster hat und einen der etablierten hier, Tutu Atwell oder wie heißt der andere, Jalen Reagor, könnte man nur, oder Jalen Tolbert, dass er einen von denen dementsprechend verdrängt.
Das, was ja, Tutu Atwell hat nicht die beste Preseason bisher tatsächlich.
Ja?
Das
ja? Tutu Atwell. Nee, Tutu Atwell sieht für mich im Moment nach Roster-Cut aus, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das denke ich aktuell auch. Aber das hast du schon gut zusammengefasst. Also ich denke, also gerade wir schauen ja immer so ein bisschen, okay, zweite Reihe, dritte Reihe, wo kann man dann zu den Cuts was erwarten? Wer zeigt gar nichts? Ihr müsst natürlich auch immer bedenken, dass wir hier gehen. Das spielt dann zweite Reihe gegen zweite Reihe, zweite gegen dritte, dritte, dritte gegen dritte Reihe und so weiter und so fort. Das muss man immer so ein bisschen auch in Relation sehen und dann sagen. Ne? Also nur weil jetzt ein Spieler zwei Interceptions in einem Spiel hat, aber wenn er halt gegen den vierten Quarterback spielt, dann irgendwo droppt halt die Qualität. Genau.
Ja, aber da ist mir nochmal aufgefallen, wie sehr ich eigentlich unsere Draftklasse auch in den späten Picks eigentlich mag, weil ich glaube, dass da sehr viele Spieler mit Potenzial bei sind. Und gerade so ein Kai Lewis, wo ich halt denke, da müssen die Coaches was mit anfangen können, aber wenn sie damit was anfangen können, oder wenn man es schafft, das Potenzial aus denen herauszukitzeln, gerade in den tiefen Runden, gefällt mir unser Draft nämlich richtig, richtig gut. Ja, die oberen Runden, das sind halt die Spieler, die man kennt, wo man weiß, was man von denen hat und so weiter und so fort. Wo es eine richtige Enttäuschung ist, wenn die basten. Aber bei den Spielen in den späteren Reihen, wenn die basten, dann basten die halt. Aber da sind viele Spieler mit so einem Potenzial bei, wo ich denke, yo, das kann ein richtig guter Building-Draft sein.
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich meine, irgendwo, wenn man sagt, Runde 3, da kannst du eigentlich nicht so wirklich basten. Ich würde tatsächlich sagen, wie hieß denn noch der Linebacker, den wir da gedraftet haben? Channing Tindall. Das ja. Würde ich sagen, da kann man in der dritten Runde durchaus auch noch von Bust sprechen, aber spätestens ab Tag 3, da bist du so weit hinten, da kannst du kein Bust-Potenzial mehr. Das gibt's da nicht.
Ja, weil, und das ist ein interessantes Thema, aber das werden wir in der nächsten Offseason nochmal bekommen, da haben wir ja was vor. Aber ja. Das ist tatsächlich die Frage der Erwartungshaltung verglichen mit dem, was letztendlich als Outcome ist. Und die Erwartungshaltung ist halt auch in diesen späten Runden so niedrig, dass es schwer ist, so daneben zu liegen, dass du quasi die Erwartungshaltung gar nicht erfüllen kannst. Weil die Erwartungshaltung ist ja, du hast im Prinzip die Erwartung schon erfüllt, wenn du das Roster mit ein paar Snaps schaffst. Ab Tag 2 fast schon. Fast. Ne?
Ja, das ist korrekt. Gut, aber das war es auch schon. Also, wirklich sehr, sehr kurz diese Woche. Aber es gab auch nicht wirklich was zu erzählen, weil aktuell, es wird viel gekocht, aber der Deckel ist noch drauf. Deswegen kann man nicht sehen, was gekocht wird. So kann man sich das vorstellen. Wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, Fragen, Sachen, die ihr uns mitteilen wollt, teilt uns die gerne über Instagram, über Spotify, wo auch immer mit. Ja, wir sind da immer in Austausch, in Kontakt. Das macht da immer sehr, sehr viel Spaß mit euch da draußen. Und was erwartet ihr euch von der Preseason? Sagt ihr, dass die Starter jedes Spiel spielen sollten? Oder wie seht ihr das? Und wie ist eure Erwartungshaltung an die Saison? Oder sagt ihr, boah, Super Bowl oder nichts? Ja, kann ja auch sein. Aber gut, Micho, hast du noch etwas, worüber du reden möchtest?
Also Super Bowl möchte ich grundsätzlich immer erreichen und immer gewinnen. Das ist immer das Ziel.
Da gebe ich dir recht. Das war dann dein Schlusswort. Das finde ich passend. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.